Ja, ich freue mich, dass ich heute zum ersten Mal die Ehre habe, in unserer Gemeinde zu predigen und mit euch über einen Satz aus der Bibel nachzudenken. Dom hat mir vorhin schon verraten. Ich habe mir dazu einen Text ausgesucht, wo es genau um dieses Wort Ehre geht. Ehre oder Ehren ist ja allgemein in unserem heutigen Sprachgebrauch nicht mehr ganz so aktuell oder ein bisschen aus der Mode gekommen, also speziell an unserem europäischen Kulturkreis. Im Leben von Christen ist das ein bisschen anders, denn da spielt Ehren schon eher eine Rolle, vor allen Dingen in Bezug auf Gott. Das haben wir jetzt auch im Lobpreis gemacht, Gott zu loben und zu preisen oder anzubeten, ist ja auch eine Form der Ehre. Und also vielen von uns ist das schon eher ein Begriff, was es heißt, Gott zu ehren. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass während wir das in der Beziehung zu Gott so ungefähr wissen, es schwieriger ist, wenn es darum geht, Menschen zu ehren. Und ganz speziell bei dem Text, den ich heute ausgesucht habe. Er steht im 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer den Bibelvers kennt, ich weiß nicht, 80-90%, vielleicht sogar 100, wissen oder kennen diesen Text einfach. Wenn ich, und ihr kennt ihn deswegen, weil er in dem Kapitel 20, wo er steht, das ist überschrieben mit die 10 Gebote. Und diese Gebote sind auch noch später im 5. Buch Mose zu finden. Ich lese jetzt nicht den ganzen Bibeltext vor, sondern nur die Einleitung und dann in einer Kurzform die 10 Gebote nochmal so kurz als Erinnerungshilfe. Es geht los, Vers 1. Und Gott redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus geführt habe. Und dann ab Vers 3 beginnen die Gebote, die ich jetzt nochmal in Kurzform sage. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bild zum Anbeten machen. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch reden über deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Hab und Gut. Das ist 2. Mose 20, Vers 1 bis 17. Die 10 Gebote sind eine der ältesten gesetzlichen Regelungen, die einerseits das Verhältnis von Gott zu den Menschen ansprechen und andererseits aber auch das Verhältnis der Menschen untereinander. Im Judentum wurden die 10 Gebote erweitert auf 613, zum Teil sehr konkrete Vorschriften. Und die sind in der Tora zu finden. Die 10 Gebote, auf den 10 Geboten passiert die Werteordnung unserer westlichen Gesellschaft. Und genauso die französische und die amerikanische Verfassung oder auch die UN-Menschenrechtscharta. Wie schon gesagt, ich möchte nicht über den Inhalt der ganzen 10 Gebote sprechen, sondern nur über das eine: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Wieso habe ich gerade dieses Gebot mir ausgewählt? Nicht, weil es so bekannt ist und ich hoffen konnte, dass er das schon ein bisschen kennt, sondern weil gerade bei diesem Gebot es ganz viel Unklarheit gibt und dass durch diese Unklarheit auch ganz viele Missverständnisse entstehen und auch viel Not in den menschlichen Beziehungen. Obwohl dieses Gebot von den 10 Geboten das einzige ist, welches mit einer Verheißung verknüpft ist. Dieses Gebot hat ein ganz erstaunliches Versprechen bei sich, auf das du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Oder in einer anderen Übersetzung, Schlacht, da steht, damit du lange lebst. Oder in Hoffnung für alle steht, dann wirst du lange leben in dem Land, das ich dir geben werde. Und Paulus nimmt es auch später im Epheserbrief, im Kapitel 6, Vers 3, noch einmal auf und sagt, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. An diesem Gebot zeigt sich auch ganz besonders deutlich, dass Gott seine Gebote als Wohltaten gegeben hat und nicht als Kritik an unserer Lebensweise oder gar als Freiheitsbeschränkung. Das wird auch nochmal deutlich, wenn wir im Bibelvers noch einmal zurückgehen an den Anfang von dem Kapitel 20. Und denn die ersten Worte, die Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Am Anfang der Gebote steht die Erinnerung, dass Gott sein Volk in die Freiheit geführt hat. Nach 400 Jahren Dasein als Zwangsarbeiter. Er möchte mit seinen Geboten diese herbeigeführte Freiheit bewahren und gestalten. Und mit dieser neu gewonnenen Freiheit damals umzugehen, das war für die Israeliten alles andere als einfach. Jahrhundertelang waren sie dem Gesetz oder besser gesagt der Willkür ihrer ägyptischen Herren ausgeliefert. Und jetzt war da auf einmal ein Raum der voller Freiheit, aber ohne richtiges Recht und ohne Ordnungen. Und damit ist immer Chaos vorprogrammiert. Das erleben wir auch heute noch genug auf der Welt. Und Mose hatte schon am Anfang, als sie losgezogen waren, alle Hände voll damit zu tun, um Rechtssachen zu richten. Und auch das Volk kam ständig zu ihm und bat ihn um Weisung. Er sollte Gott um Weisung bitten für bestimmte Streitigkeit und Rechtssachen. Und als Mose dann nach 3 Monaten nach dem Auszug aus Ägypten die Gebote von Gott erhielt, wurde ein sicherer Rahmen geschaffen, damit alle in Frieden und in Freiheit miteinander leben konnten. Und wenn wir die 10 Gebote und auch das Gebot, worüber ich heute sprechen will, als eine wirkliche Lebenshilfe für uns entdecken wollen, dann dürfen oder sollen wir sie danach befragen, wie und warum sie Freiheit ermöglichen und uns helfen, diese Freiheit auch zu behalten. Ja, und unter diesem Blickwinkel möchte ich auch heute das Gebot, ich nenne es mal der Elternehre, betrachten. Dieses Gebot ist aber nicht nur dadurch besonders, weil es als einziges mit einer Verheißung verknüpft ist. Es steht auch an einer ganz besonderen Stelle in dieser Aufzählung der Gebote. Und das ist kein Zufall. Aufzählungen sind in der Bibel nie Zufall, sondern die haben ihren Sinn. Dieses Gebot steht gewissermaßen so an der Schnittstelle zwischen den ersten Geboten, die unsere Beziehung zu Gott, keine anderen Götter, Gottes Namen nicht missbrauchen, den Feiertag heiligen, zum Inhalt haben. Und zwischen den Geboten, oder beziehungsweise an oberster Stelle, der Gebote, die die Beziehung zum Nächsten zum Inhalt haben. Also es hat von diesen Geboten, kann man sagen, die höchste Rangordnung. Es steht sogar noch vor dem Gebot, du sollst nicht töten. Das kommt erst danach. Und das ist schon bemerkenswert, also wenn man darüber mal richtig nachdenkt. Und es gibt noch eine Besonderheit an diesem Gebot. Es steht nicht nur im unmittelbaren Anschluss an die Gebote, die unsere Beziehung zu Gott gestalten, und an erster Stelle der Gebote, die die Beziehung zu unserem Nächsten beschreiben. Es geht in diesem Gebot zugleich auch um die Beziehung zu uns selbst, damit es dir wohl, oder anders ausgedrückt, gut gehe. Die 3 wichtigen Beziehungskreise, in denen wir leben, sind da angesprochen. Also die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu unserem Nächsten und die Beziehung zu uns selbst. Und diese 3 wichtigen Beziehungskreise, die sich auch gegenseitig beeinflussen, die treffen sich hier an dieser Stelle der Bibel in den Geboten des Alten Testaments. Und wenn wir jetzt mal ins Neue Testament schauen, dort stellen im Matthäus 22, Vers 36 bis 40, Da stellen die Pharisäer, beziehungsweise einer von ihnen, das waren ja Schriftgelehrte, die da zu dieser Partei der Pharisäer gehört haben, Jesus in eine Fangfrage. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Das war deshalb eine Fangfrage, weil das wichtigste Gesetz von den 613 hier und selbst unter den verschiedenen Frömmigkeitsrichtungen der Juden umstritten war. Und Jesus' geniale Antwort, die als Doppelgebot der Liebe bekannt ist, umfasst genau diese drei Beziehungskreise, in denen wir stehen. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Erste. Und das ist wieder dieser Beziehungskreis zu Gott. Und dann das Zweite, was dem gleich ist, du sollst deinen Nächsten lieben, zweiter Beziehungskreis zum Nächsten, wie dich selbst. Das ist wieder der Beziehungskreis zu mir selbst. Das Letzte überlesen wir oft oder überhören das auch leicht. Aber zu mir selbst, wie kann ich denn andere, ja selbst Gott lieben, wenn ich mich selbst nicht lieben kann? Wie kann ich den anderen wirklich in die Augen schauen, wenn ich mir selbst kaum in die Augen schauen kann, weil ich mich so ungenügend, so klein und minderwertig fühle? Es wird mir kaum möglich sein. Und es gilt auch umgekehrt. Wie kann ich glauben, dass jemand anders mich wirklich liebenswert findet, wenn ich an mir nichts Liebenswertes entdecke? Und hier wird auch noch einmal deutlich, wie sich die Beziehungen zu mir, zum Nächsten und zu Gott gegenseitig beeinflussen. Ist eine Beziehung davon gestört, so werden dadurch auch die anderen Beziehungen beeinträchtigt. Das trifft genauso auf unser Gebot im Alten Testament zu, dass die Elternbeziehung zum Inhalt hat. Unsere Eltern waren uns ja einmal tatsächlich die Nächsten. Ne? Näher als unter Mutters Herz geht's nicht. Aber warum misst Gott der Beziehung zu unseren Eltern so eine große Bedeutung bei? Und versieht sie auch noch mit einer Verheißung. Weil die Elternbeziehung die entscheidende Beziehung unseres Lebens ist. Egal, ob sie noch leben oder nicht mehr. Egal, ob wir sie kennen oder nie bzw. kaum kennengelernt haben. Unsere Eltern prägen unser Leben wie keine andere Beziehung. Und wenn die Beziehung zu ihnen, zu unseren Eltern ungeklärt ist, bleiben alle anderen meist ungeklärt. Die Beziehung zu uns selbst, zu unseren Freunden, Arbeitskollegen, Vorgesetzten, Ehepartnern, Kindern und so weiter. Und was noch viel tragischer ist, ist, dass dadurch die Beziehung zu Gott, unserem Vater, gestört ist und auch zum Heiligen Geist. Egal ob Psychotherapie, Seelsorge oder auch in der prophetischen Seelsorge, wird immer gemeinsam die Beziehung zu Vater und Mutter angeschaut und bearbeitet, weil sie so grundlegend und so existenziell für den Menschen ist. Und dann fangen Menschen plötzlich an zu verstehen, zum Beispiel woher ihr Bild kommt, das sie von Gott so ganz unbewusst in sich tragen und das vielleicht von inner Distanz und Kühle gekennzeichnet ist. Oder Menschen, die Probleme im Beruf haben, entdecken erschreckt, dass sie es mit ihrer Berufswahl im Grunde genommen ihrem Vater oder ihrer Mutter recht machen wollten. Sie hofften wenigstens darin, ihre Anerkennung zu gewinnen. Manchmal führt es auch zu der Erkenntnis, eigentlich lebe ich, jetzt als Erwachsener, immer noch das Leben meiner Eltern. Und in der Eheberatung tritt so manche unerfüllte Sehnsucht nach dem Vater zutage, und die der Ehemann stillen soll. Und so manche Frauen sollen die Stelle der Mütter, der Ehemänner einnehmen. Und das überfordert Partnerschaften hoffnungslos. Kann das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, hier wirklich einen Weg frei machen zu klareren Beziehungen? Was heißt es denn konkret, Vater und Mutter zu ehren? Damals verbanden die Israeliten mit dem Gebot vor allem die Aufforderung, dass sie für ihre Eltern im Alter Sorge zu tragen hatten. Es ging damals nicht allein darum, die Eltern zu respektieren, sondern in einer Zeit ohne Renten und Sozialversicherung ihr Wohl sicherzustellen. Und da hatten sie schon am Anfang der Wüstenwanderung, traten schon erste Probleme auf. Also die Eltern zu ehren hieß auch für Nahrung, Kleidung und Wohnung zu sorgen und schließlich auch eine würdige Bestattung zu gewährleisten. In diesem Gebot kommt so eine Art Generationenvertrag zum Ausdruck. Wie die Eltern für ihre Kinder gesorgt haben, so sollen die erwachsenen Kinder in Dankbarkeit auch für ihre Eltern sorgen. Und im Markus Kapitel 9 greift Jesus diese Bedeutung auf, indem er eine Umgehung dieses Gebotes scharf verurteilte. Es war nämlich bei Jesus Zeit dann später möglich geworden, sich von dieser Versorgungsaufgabe der Eltern zu befreien, indem man sich durch eine Opfergabe oder eine Spende an den Tempel davon freikaufen konnte. Und damit standen die hilfsbedürftigen Eltern dann alleingelassen da in ihrer Not. Und das hält Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern vor, im Vers 13, ihr setzt also durch eure Vorschriften das Gesetz außer Kraft. Ja, vielleicht haben sie Geld vom Tempel gebraucht oder Geld kann man ja immer brauchen. Und Jesus selbst hat dieses Gebot auch als Menschensohn umgesetzt. Und das sehen wir auch in seinem Leben und Sterben. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus in der Stunde seines Todes seine Verantwortung, die er als Erstgeborener hatte, wahrnimmt. Und seine Verantwortung bestand darin, seine Mutter nach dem Tod ihres Mannes, also Josef war ja schon lange vorher gestorben, zu versorgen. Und er legt, das war mit das Letzte, was er getan hat am Kreuz, er legt diese Aufgabe vertrauensvoll in die Hände seines Jüngers Johannes. Aber Vater und Mutter ehren, das hieß nicht nur für die Eltern jetzt im Alter Sorge zu tragen, sondern wenn man mal guckt, was es im Hebräischen heißt, dort bedeutet nämlich das Wort Vater und Mutter ehren, jemanden sein Gewicht zu lassen oder ihm Gewicht zu verleihen. Und was das heißt, ich möchte vorher erst noch einmal einige Missverständnisse nennen, die Menschen häufig mit diesem die Eltern zu ehren verbinden. Die Eltern zu ehren, dabei geht es nicht um einen lebenslangen kindlichen Gehorsam den Eltern gegenüber. Denn die Gebote sind an die freien Männer Israels gerichtet. Und das Gebot, die Eltern zu ehren, ist keine Anweisung für kleine Kinder, ihren Eltern zu gehorchen und ist auch nicht für pubertierende Jugendliche in der Identitätsfindung gedacht. Es geht nicht darum, sich den Eltern anzupassen und ihnen eine größere Macht anzuerkennen. Und an Jesus kann ich das auch wieder sehen, dass Achtung und Ehre der Eltern nicht gleich Anpassung bedeutet. Er vollzieht eine klare Trennung. Wenn wir uns an die Hochzeit von Kana erinnern, wo seine Mutter da will, dass er hier sich um den Wein kümmert, da sagt er zu ihr, Weib, was geht's dich an? Also ist er ziemlich scharf, er setzt klare Grenzen. Und es geht auch nicht, die Eltern zu ehren, bedeutet auch nicht, dass wir unsere Eltern nicht enttäuschen dürfen. Das wird ohne dem gar nicht möglich sein. Wenn wir ihre Erwartungen, Wünsche und Träume nicht erfüllen können. Wenn wir dem Bild, das unsere Eltern von uns haben, nicht entsprechen können und wollen. Unsere Lebensaufgabe ist eine andere als die unserer Eltern. Unsere Berufung und Bestimmung, die Gott in unser ganz persönliches Leben hineingelegt hat, ist eine andere als die unserer Eltern. Jesus ließ sich von seinen Eltern oder später auch von seiner Mutter und seinen Brüdern nicht von seiner Berufung und seiner erkannten Bestimmung abbringen. Egal, ob sie ihn als geistesgestört erklären wollten, wenn auch zu seinem Schutz, um ihn da damals zu schützen. Sogar schon als Kind, als 12-Jähriger, ist er im Tempel beim jährlichen Passafestbesuch zurückgeblieben, um mit den Schriftgelehrten zu diskutieren und hat dabei seine Eltern in Angst und Schrecken versetzt. Weil es ihm wichtig war, weil er gesagt hat, er muss dort sein, er muss in dem Haus seines Vaters, seines himmlischen Vaters sein. Und es geht bei diesem Ehren der Eltern auch nicht um eine Zuwendung zu den Eltern, die motiviert ist von einem schlechten Gewissen. Sie haben doch so viel getan. Oder diese Angst vor einem schlechten Gewissen. Wenn ich das nicht tue, was sie von mir erwarten, dann lieben sie mich nicht mehr. Liebe kann nicht gefordert werden. Liebe kann nur frei geschenkt werden. Aber was bedeutet nun Ehren? Ehren bedeutet zuallererst, ihnen zu vergeben. Nicht alle haben das Glück, von liebevollen Eltern aufgezogen zu werden. Manche meinen es gut, machen es aber falsch. Es gibt keinen, der seine Kinder immer richtig behandelt hat. Und es ist wichtig, anzufangen, seinen Eltern zu vergeben. Da, wo sie dich ermutigt haben, entmutigt haben, da, wo sie dich ungerecht behandelt haben, wo sie nicht genug Zeit oder auch kein Interesse für dich hatten. Vergeben bedeutet aber nicht, dass ich das Verhalten meines Vaters oder meiner Mutter entschuldigen muss. Es bedeutet auch nicht, unbedingt erneut vertrauen zu müssen. Vergeben ist auch nicht von dem Geständnis der Eltern abhängig. Es erfordert auch keine übereinstimmende Auffassung von der gemeinsamen Vergangenheit. Weil viele Eltern sehen das nicht, dass sie was verkehrt gemacht haben oder was sie einfach, die können das gar nicht. Das würde ihnen das Herz zerbrechen, wenn sie das ja an sich ranlassen, was sie damit gemacht haben. Sie haben es ja gut gemeint. Vergeben bedeutet auch nicht, dass man Verbrechen abschwächt oder toleriert. Vergeben bedeutet auch nicht vergessen, sondern mein Recht auf Rache loszulassen. Da könnte man fragen, muss man seinen Eltern auch vergeben, wenn sie einen seelisch oder gar sexuell missbraucht haben? Und es gibt wohl nichts Schlimmeres, als wenn ein Kind das erleben muss. Gott zwingt einen niemals zu etwas, auch nicht den Eltern dafür zu vergeben. Aber er empfiehlt Vergebung, weil sie einem selbst gut tut. Vergeben bedeutet nicht, dass man Verbrechen abschwächt oder toleriert, habe ich oben schon genannt. Vergeben heißt vielmehr abschließen mit dem, was hinter einem liegt. Loslassen. Und frei zu werden von dieser Last der Vergangenheit. Und auch frei zu werden von Bitterkeit. Und damit dann in eine gute Zukunft beginnen zu können. Ein Elternverhältnis, das von Hass, Vorwurf und Ablehnung oder Gleichgültigkeit geprägt ist, das bindet und macht krank. Im Kampf gegen meine Eltern binde ich mich immer wieder neu zurück. Ich bin rückwärts orientiert. Ich lasse nicht los. Da gibt es auch diesen Bibelvers, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht gemacht für das Reich Gottes. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch. Ja, im Verachten meiner Herkunft verachte ich mich selbst. Wie kann ich mich denn selbst lieben, wenn ich meine Eltern, meinen Ursprung ablehne? Im Abschneiden wollen meiner Wurzeln falle ich, beziehungsweise fälle mich letztlich selbst. Ehren bedeutet auch Trennung. Was meine ich damit? Um meine Eltern ehren zu können, ist es wichtig, mich zu trennen von der Erwartung, die ich an meine Eltern habe. Und es gibt nicht wenige Erwachsene, die laufen der Liebe und Anerkennung ihrer Eltern ein Leben lang hinterher. In vielen Kindheiten gibt es da Defizite und die sind auch nicht zu ersetzen. Eltern können gar nicht all das geben, was das Kind braucht. Und Eltern sind auch ungerecht. So ist das Leben. Und es ist wichtig, sich noch einmal anzuschauen, was unsere Eltern uns schuldig geblieben sind und uns nicht geben konnten oder manchmal auch wollten. Und das ist Teil eines notwendigen Trauerprozesses. Und diesen Wunschtraum loszulassen, das ist wirklich schmerzhaft. Und das ist mit richtiger Trauerarbeit verbunden, je nachdem, wie groß dieses Defizit jetzt ist. Aber dieses Loslassen ist wichtig, sonst verpasse ich die Liebe, die sie mir zu bieten haben. Und das ist die Tragik. Mir wurde und wird in meinem Leben so viel an Liebe angeboten und ich nehme sie nicht, weil ich immer noch der Liebe meiner Eltern hinterherlaufe. Aber was ich vor Jahren nicht bekam, das ist nicht mehr nachzuholen. Um meine Eltern ehren zu können, ist noch eine andere Form der Trennung notwendig. Denn wenn man sich es ganz genau anschaut, setzt Ehren Distanz und Ablösung voraus. Was meine ich damit? Unsere Familie bestimmt die Umstände unserer Geburt. Du wächst anders in einer Bauernfamilie, wie ich jetzt, auf, als in einer Lehrerfamilie. Wir erhalten unsere Identität von denjenigen, mit denen wir aufwachsen. So wie die anderen uns sehen, sehen wir uns auch. Das ist der Spiegel, in dem wir unser Selbst sehen. Und du kannst inzwischen erfolgreicher Geschäftsführer eines großen Unternehmens sein. In deiner Familie, wenn du da vielleicht das jüngste Geschwisterkind warst, bleibst du trotzdem der Kleine oder der Tollpatsch oder was auch immer für eine Rolle du hattest. Und diese Schubladenidentität, so nenne ich es mal, zu verändern, das kann sehr schwer sein. Manchmal ist sie auch sehr bequem. Also vor allen Dingen, wenn man in seiner Familie angesehen war. Wenn jemand der Goldsohn oder die Goldtochter jetzt diesen Platz hatte. Aber in Wahrheit kennt Gott allein unsere wahre Identität und Berufung. Und damit wir das entdecken können, müssen wir über diese unsichtbaren Begrenzung unserer Familie hinausgehen. Und da ist eine räumliche Trennung, ein anderes Umfeld, das mich herausfordert, in dem ich ganz neue Seiten von mir kennenlernen kann, sehr, sehr hilfreich. Wozu befahl Gott Abraham, sein Vaterhaus, seine Verwandtschaft und sein Land zu verlassen? Sozusagen seine Wohlfühlzone zu verlassen. Er wollte ihm ein neues Land zeigen und ihn dort zu einem großen Volk machen. Das hätte er normalerweise zu Hause machen können. Erinnern wir uns nochmal daran, an den Vers 12. Das Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst und es dir wohl geht in dem Land, das dir der Herr dein Gott geben wird. Ehren kann ich die Eltern erst dann wirklich, wenn ich mich als eigene unabhängige Person sehen und erleben kann. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich auch klar sehen, wer sie sind. Verlassen und Trennung ist ein Stück Voraussetzung für Ehre und Achtung. Manches Gute kann ich erst wahrnehmen, wenn ich auf eigenen Füßen stehe. Und ja, vielleicht noch auf diesen eigenen Füßen in der Fremde stehe. Ich meine, die meisten von euch kennen vielleicht die Geschichte in der Bibel vom verlorenen Sohn. Und ich habe das auch erlebt bei unserer Tochter Elisabeth, wo die dann ausgezogen ist zu Hause und bei meiner Schwester da in Bayern unten auf einmal die drei Kinder versorgt hat, wo sie immer gesagt hat, Mama, jetzt verstehe ich, was du alles gemacht hast und wie viel Arbeit es ist und immer Essen kochen und Tisch abräumen und das Ganze. Also da habe ich mich innerlich schon gefreut, muss ich schon sagen. Oft braucht es wirklich diese Trennung, um eine Haltung der Wertschätzung, des Respekts und auch der gegenseitigen Anerkennung zu entwickeln. Und diese Haltung der Wertschätzung, des Respekts und der gegenseitigen Anerkennung, das beinhaltet auch das Wort Ehren, also dieses von der Übersetzung her, ihnen Gewicht geben. Die Eltern zu ehren bedeutet auch, gut von ihnen zu reden. Oder anders ausgedrückt, so zu leben, dass mein Reden und Tun bei anderen keine geschlechten Gedanken über meine Eltern auslöst. Und das ist gar nicht so leicht. Ich glaube aber, hier geht es nicht darum, dass ich bei einer vertrauten Person mal über meine Eltern da nicht schimpfen darf oder auch nicht mal genervt sein darf über meine Eltern oder auch mal Unrecht beim Namen nennen darf. Es geht hier vielmehr um eine innere Haltung, wenn mein ganzes Reden über meine Eltern von diesem negativen Tonfall geprägt ist. Also wenn ich das bei Menschen erlebe, wo das so ausgeprägt ist, und ich sage, das tut mir wirklich leid für diese Menschen, weil sie sich da von ihren Wurzeln, von dem Guten, was sie haben, abgeschnitten haben. Die Eltern zu ehren bedeutet auch, sie mit Respekt behandeln. Wenn sie nicht die gleiche Meinung, nicht die gleiche Weltanschauung, den gleichen Glauben wie wir haben. Manche Eltern benehmen sich vielleicht sogar so, dass man eigentlich keinen Respekt vor ihnen haben kann. Hier beginnt, ja, Eltern ehren mit einer Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, meine Eltern so zu behandeln, als hätten sie Respekt verdient. Versuchen sie zu verstehen, ihnen abnehmen, dass sie es gut mit mir meinen. Sich ihre Wünsche, Sorgen und Empfehlen auch mal wohlwollend anzuhören. Und dann, wie Paulus das sagte, drum prüfet alles und das Gute, das mit Gottes Willen im Einklang steht, das behaltet. Die Eltern zu ehren bedeutet auch, Interesse an ihrem Leben zu zeigen und sich ein Stück weit, wenn das möglich ist, in die Familie zu integrieren. Freunde sind wichtig, Freunde kann man sich aussuchen, aber im Laufe des Lebens stellt man fest, viele Freunde kommen und gehen, aber die Familie bleibt. Es ehrt Eltern, wenn man sich in die Familie integriert und sich für seine Familie interessiert. Wenn man sich auch mal Zeit nimmt für seine Eltern und auch einfach mal zuhört, wenn sie aus ihrem Leben vielleicht erzählen. Die Eltern zu ehren bedeutet auch, anzunehmen, was in uns ist. Sie sind ein Teil von uns. Wir sind 50% Papa, 50% Mama. Wir haben diese genetisch, also diese Anteile. Und für die Verheirateten unter uns oder die, die in festen Beziehungen jetzt stehen und irgendwann heiraten wollen, gilt das auch für die Schwiegereltern. Sie zu ehren, das ist genauso wichtig, denn es bedeutet auch anzunehmen, was in meinem Ehepartner ist. Die Schwiegereltern sind ein Teil von dem Menschen, den ich liebe. Und wenn ich sie verachte, bedeutet es auch, dass ich einen Teil von ihm, von meinem Partner verachte. Die Eltern zu ehren bedeutet, sich ja immer wieder bewusst zu machen, dass wir ihnen unser Leben verdanken. Ohne unsere Eltern wären wir nicht am Leben. Und das ist gerade bei Menschen mit fürchterlichen Kindheiten, also die Missbrauch, elterliche Gewalt oder katastrophale Familienverhältnisse erlebt haben. Dort kann dieses am Leben zu sein, manchmal das Einzige sein, was Eltern ihren Kindern geben konnten. Und wofür trotzdem Kinder ihren Eltern danken können. Dankbarkeit ist eine wichtige Form der Ehre. Es bedeutet zu würdigen, was sie mir geben konnten. Und sei es nur das nackte Leben. Manchmal erwarten auch Eltern von ihren Kindern, dass alles so eins zu eins zurückfließen muss, was sie immer ausgeteilt haben. Und diese Erwartungshaltung der Eltern kann das Leben der Kinder sehr beschweren oder sogar zerstören. Denn die Aufgabe der Kinder ist es nicht, als erstes die Liebe der Eltern an sie zurückzugeben. Ihre Aufgabe ist es, diese Liebe weiterzugeben an die nächste Generation. Wenn Kinder das können, das so zurückzugeben und das auch so wollen, dann ist das in Ordnung. Aber wenn damit ihnen selbst oder sogar ihren eigenen Kindern die Lebensgrundlage, die Zeit und die Zuwendung entzogen wird, ist es nicht mehr in Ordnung. Das Leben wird immer nach vorn gelebt. Was wir von unseren Eltern empfangen haben, werden und dürfen wir zuallererst an unsere Kinder weitergeben. In die Generation, die das Leben noch vor sich hat, die dafür gestärkt wird und die das Empfangene wiederum an die nächste Generation weitergeben wird. Das ist wie bei einem Fluss. Das Wasser fließt von der Quelle weg, immer weiter und immer weiter. Und dieses Prinzip der Weitergabe von Generation zu Generation ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch kurz beleuchten will. Es geht um die Weitergabe, ich sag mal, von Segen oder Fluch in der Familie. Und manchmal liegt beides sogar dicht beieinander. Über die Weitergabe von Segen sagt Gott auch in diesem Bibeltext in 2. Mose 20, da kurz vor diesem Elterngebot im Vers 5, dass er seine Gnade und seine Güte erweist an Tausenden von Generationen von denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und das ist wirklich eine krasse Verheißung. An Tausende von Generationen, also das zieht sich durch. Und ich weiß nicht, wer von euch vorige Woche hier war, wo Ant gepredigt hat und wo es um die Ruth ging aus dem Buch Ruth, die da nach einem großen Schicksalsschlag, bei dem sie zuerst ihren Schwiegervater verloren hat, dann ihren Ehemann und auch noch ihren Schwager. Und die hatte sich damals entschlossen, nicht zu verbittern, sondern diesem Gott, der ihr so viel zugemutet hat, zu vertrauen. Und sie sagte damals zu ihrer Schwiegermutter, Naomi, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und dein Gott, der Gott Israels, ist auch mein Gott. Und sie geht als Moabiterin mit ihrer Schwiegermutter in deren Heimat Juda. Und Gott hat das, dieser, man kann sagen, Ausländerin, ne, dass diese Entscheidung derartig gesegnet, dass sie Mutter eines Sohnes wurde und der viele Generationen später in dieser Familienlinie ist dann König David geboren worden und noch Generationen später Jesus. Also das ist schon krass. Und was Gott da macht und wie er auf seine Verheißungen, wie er dazu steht. Und ich staune immer wieder, was es für krasse Segenslinien in manchen Familien gibt. Manchmal hat sich da über Generationen was entwickelt und was dann in einer Generation also total kraftvoll so zum Ausdruck kommt und wo du noch staunen kannst, wo zum Beispiel Menschen mit einer großen göttlichen Vollmacht ausgestattet sind. Oder manchmal sehen wir diese verheißene Gnade und Güte auch darin, dass in Familien, dass da, wenn Kinder oder auch junge Menschen auf Abwegen geraten und Dinge tun, die nicht gut für sie sind oder auch für andere sind, dass Gott sie trotzdem beschützt und so die Hand drunter hält und sich auch nicht aus der Hand reißen lässt und sie dann zu seiner Zeit wieder zurückholt, zu sein Schäfchen. Es wird aber nicht nur Segen in einer Familie weitergegeben, sondern es gibt auch diese andere Seite, wo die Auswirkungen von menschlicher Schuld und Sünde weitergegeben werden. Und das steht auch in der Bibel, das steht kurz vorher, vor dieser Verheißung, mit dieser Weitergabe des Segens hier in tausend Generationen. Da steht, dass auch Gott die Schuld und der Väter bis in die dritte und vierte Generation heimsuchen wird. Und das ist etwas, das können wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Aberglaube und okkulte Belastung unserer Vorfahren. Manchmal erfahren wir gar nicht mehr, was damals so gelaufen ist, aber wir haben mit den Auswirkungen in unserem Leben zu tun. Manchmal sind es auch zerstörerische Lebensmuster, die weitergegeben werden. Da ist zum Beispiel die Verbitterung nur ein Beispiel davon. Ein anderes Beispiel, das sind diese Grenzverletzungen bei Missbrauchsopfern und Tätern. Ich habe das mal in einer Familie erlebt, wo die Eltern ihr Kind, ihre Tochter nicht geschützt haben und das, also ja, nicht wahrhaben wollten, dass der Sohn, also der Bruder, diese Tochter missbraucht. Und das ist ganz furchtbar für dieses Kind gewesen. Und dann war diese Tochter selber wieder Mutter, hatte auch wieder Sohn und Tochter. Und das Gleiche hat sich wiederholt. Und sie hat wieder ihre Tochter, weil sie es nie gelernt hatte, hat sie Annie beschützt. Und das ist dann unterbrochen worden, aber wenn das nicht ans Licht kommt, das ist katastrophal. Das wird weiter wirklich in die nächste Generation weitergegeben, weil die Kinder das aus diese Verhaltensmustern lernen und wie die Eltern damit auch umgehen. Aber wir können diese, ich nenne es mal Fluchlinie, durchbrechen, also wenn wir uns wirklich auf Jesus berufen und auf das, was er für uns getan hat und wenn wir auch unseren Vorfahren jede ihrer Sünde vergeben, die mich beeinflusst. Das heißt nicht, dass wir Gott um Vergebung bitten können für das, was unsere Vorfahren getan haben. Es geht darum, dass wir unseren Vorfahren vergeben. Das, was uns heute noch beeinflusst. Ich vergebe meinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter und bitte Gott danach, mich von diesen, von ihren Sünden beziehungsweise von ihren Auswirkungen, die das in mein Leben hinein hat, freizusetzen. Also hier kommt wieder dieses Thema Vergebung zum Vorschein. Wir werden frei, wenn wir unseren Vorfahren vergeben. Und ich brauche auch selbst Vergebung von Gott. Und auch Vergebung von meinen Eltern und von meinen Kindern, wenn ich schon welche habe. Denn trotz bester Vorsätze und Ratgeber werde ich immer wieder schuldig an meinen Kindern und an anderen Menschen. Und wer schon selbst Kinder hat, der weiß, wie schwer das sein kann. Wie oft habe ich an meine Kinder etwas weitergegeben, was ich nie wollte und worunter ich selbst gelitten habe. Aber was ich zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht erkannt habe. Da ist nur ein Beispiel, so diese weitergegebene Menschenfurcht, was werden die Leid denken. Oder wenn ich versucht habe, ihn mit einem schlechten Gewissen Druck zu machen. So wie ich das selber immer wieder mal erlebt habe. Es ist wichtig, dass diese ausgesprochene Vergebung und auch die empfangene Vergebung dahin führt, mein Denken zu erneuern und mein Handeln zu verändern. Ich meine damit, so zu leben, dass es auch, also wenn ich jetzt als Eltern erwarte, dass meine Kinder mich ehren oder mir das wünsche, mich um einen solchen Lebensstil zu bemühen, dass ich dieser Ehre würdig bin. Die Königin, die verehrt wird oder so, die kann nicht wie so, was weiß ich, Strauchdieb jetzt sich geben. Das setzt auch voraus, das ist also diese Verantwortung, die man hat. Die Verantwortung der Eltern. Und als erwachsenes Kind liegt es in meiner Verantwortung, die Fehler der vorhergehenden Generation nicht zu wiederholen. Oder sie gar, wie das auch ganz oft passiert, so als Ausrede und Entschuldigung zu verwenden. Ich kann ja eh nicht anders. Es war bei uns immer so. So bin ich halt erzogen worden. Oder meine Eltern sind daran schuld. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Unsere Freiheit und unser Wohlergehen steht mit diesem Gebot auf dem Spiel. Auf dass du lange lebst, nicht nur die Eltern, auf dass es dir wohl geht in dem Land, das dir der Herr geben wird. Uns wird's wohl gehen, wenn wir zu einem ehrenden Verhältnis zu unseren Eltern finden. Und damit öffnet sich mir ein weiter Raum, ein freier Raum, ein neues Land. Ich kann ich sein, eigenständig und frei, ohne meine Wurzeln abzuschneiden. Ich kann zu einem Ja zu mir selbst finden, mitsamt meiner ganzen Geschichte. Ich kann meine Eltern lieben und gleichzeitig mein eigenes, oft ganz anderes Leben leben. Kein verkrampftes Entweder-Oder mehr. Und was das Beste an dem Ganzen ist, ich bekomme dabei einen freieren Blick auf Gott selbst. Meine Eltern stehen nicht mehr als Filter oder Projektionswand dazwischen. Und ich kann ihn nun noch mal ganz neu entdecken. Und das ist was ganz Aufregendes und Spannendes. Und es macht mich lebendig. Nun, Gott wirklich mit unverstellten Blick, ohne diese, ich sag mal, getönte Brille, die von meinen Eltern oder auch von meinem Vater, diese Vaterbrille, ihn da zu sehen und mich auch für seinen Heiligen Geist zu öffnen. Und ich darf erkennen, wie er wirklich ist, wie er in Wahrheit ist. Und derselbe Gott, der vor tausenden von Generationen sein Volk in die Freiheit geführt hat, er hat sich nicht geändert. Er sehnt sich auch heute noch danach, uns in die Freiheit zu führen. Amen. Ich möchte noch kurz mit euch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du uns Vater und Mutter gegeben hast, dass du uns, ja, dass wir ihre Leihgabe sein durften, und ja, du weißt auch, wie gut oder weniger gut sie diese Aufgabe tun konnten, Herr, und wir bitten dich, dass du wirklich uns hilfst, ja, sie in rechter Weise zu ehren, so wie du dir das vorstellst, und ihnen immer wieder zu vergeben und wirklich so eine Haltung, so eine innere Haltung einzunehmen und ja, ihnen dafür zu danken, dass wir ihnen das Leben verdanken, und dass es deine Entscheidung war, dass du uns diesen Eltern gegeben hast, Herr. Und du siehst auch uns, du siehst, was aus uns geworden ist, Herr. Du siehst auch, wo wir Heilung bedürfen, Herr. Und wir bitten dich, dass du auch diese ganz tiefen Vater- und auch Mutterwunden, dass die uns erstmal bewusst machst und dass du uns dort eine Heilung schenkst und dass wir dich wirklich auch als den Papa, der keine Fehler macht und der voll überströmender Liebe für uns ist, dass wir das annehmen können und dass wir uns daran erfreuen können, Herr. Und hilf uns auch da wirklich, Dinge zu ändern in unserem Leben, die wir erkennen, und dass wir unseren Kindern was weitergeben, was gut ist und was, ja, was dein Wille ist, Herr. Und nicht was aus unserer Vergangenheit, aus unserer Erziehung so entspringt, sondern dass wir sie ja mit unverstelltem Blick lieben können und wirklich auch als Leihgabe betrachten können und ja, dass wir auch uns würdig erweisen für diese Leihgabe, die du uns anvertraut hast. Danke, Papa. Amen.